Also hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Nisa Melek-Demir. Ich bin Schülerin am Schalker Gymnasium und aktuell eure Schülersprecherin. In unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick zurück. Wie sah der Schultag eigentlich früher aus? Passend zum 150-jährigen Jubiläum unserer Schule möchten wir gemeinsam mit euch in die Vergangenheit eintauchen. Dafür haben wir heute einen besonderen Gast eingeladen. Herr Rasch. Er hat sein Abitur im Jahr 1967 hier am Schalker Gymnasium gemacht. Er kennt unsere Schule also noch aus ganz anderen Zeiten, mit anderen Regeln, anderen Lernmethoden und einer ganz besonderen Atmosphäre. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Rasch. Herzlich willkommen. Und euch, liebe
Ja.
Zuschauerinnen und Zuhörer, macht es euch bequem und begleitet uns auf unserer spannenden Reise in die Schulzeit von damals.
Ja, ich freue mich auch, dass ich euch einige Informationen vielleicht aus meiner Schulzeit geben kann. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein. Es war eben eine ganz andere Schule und eine ganz andere Schulzeit, die ich erlebt habe. Und vielleicht darf ich noch dazu sagen, dass ich nicht nur Schüler an der Schule war, sondern ich bin auch 37 Jahre Lehrer am Schalker Gymnasium gewesen. Also ich kenne die Schule in- und auswendig und ich glaube, ich halte den Rekord, denn 37 Jahre Lehrer und 9 Jahre Schüler macht zusammen 46. Ich glaube, so lange war nie einer am Schalker.
Ich würde dann tatsächlich mit der ersten Frage anfangen.
Gerne.
Und diese lautet: Welcher Modetrend war zu Ihrer Schulzeit total angesagt und wäre heute eher peinlich?
Ja, der Modetrend, der war geprägt dadurch, dass ja es noch nicht so viel Geld gab. Und wir als Kinder, als wir in die Sechster kamen, also die 5. Klasse, eigentlich nur eine kurze Hose anhatten, Kniestrümpfe und dann hat die Oma oder die Patentante ein Pullover oder eine Strickjacke gestrickt und bei schlechtem Wetter hatten wir einen Anorak darüber. So in der Mittelstufe, also ab Klasse 7, 8, hatten wir dann auch lange Hosen an und ein Modetrend, den hat es eigentlich erst gegeben, als dann die Beatzeit kam, so Mitte der 60er Jahre. Da trug man dann als Oberstufenschüler Hosen mit einem sehr weiten Schlag. Der Bund der Hose, ich glaube, heute würde man Low Waist sagen, war sehr niedrig. Die Hosen waren am Oberschenkel knatscheng. Und dazu trug man dann ein Hemd, was einen sehr, sehr hohen Kragen hatte. Da waren also meistens ganz lange Kragenspitzen dabei. Und das war so der Trend, der ab Mitte der 60er Jahre. Ansonsten gab es modisch bei uns nichts Besonderes, weil wir ja eine reine Jungenschule waren. Und die Jungen haben zu der Zeit, glaube ich, auch nicht so viel Wert auf Mode gelegt wie die Mädels. Aber wie gesagt, die gab es ja bei uns nicht zu der Zeit.
Also ich finde das echt interessant. Vor allem diese Mode kennt man ja vielleicht aus ein paar Filmen. Also das klingt sehr schön.
Ja.
Zur zweiten Frage vielleicht. Gab es eine Lehrkraft am Schalker Gymnasium, von der Sie wirklich alle Respekt hatten oder beziehungsweise sogar vielleicht etwas Angst?
Ja, Respekt und Angst hingen sehr eng zusammen. Und zwar, Respekt hatten wir eigentlich, glaube ich, vor allen Lehrern. Aber das war wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass Lehrer ja mit ihren Noten sehr stark Druck auf uns ausüben konnten. Und gerade so in mündlichen Fächern wie jetzt Geschichte, Erdkunde, ging das natürlich leicht, dass man da sich eine schlechte Note einhandelte, weil man auch nicht immer gut vorbereitet war. Das muss ich leider auch gestehen. Und auf der anderen Seite, das werdet ihr jetzt überhaupt nicht verstehen, glaube ich, hatten ja die Lehrer die Möglichkeit, die durften uns körperlich züchtigen. Das heißt also, ein Lehrer konnte sagen, komm her, nimm die Brille ab und dann kriegst du eine Ohrfeige von mir. Und das ist nicht nur einmal, sondern das ist häufig passiert. Und das hat natürlich, ja, schon ein bisschen Angst bei uns erzeugt, denn das war man von zu Hause aus nicht unbedingt gewohnt und in der Schule, wie gesagt, die Lehrer hatten damals das Recht, körperliche Züchtigung an uns vorzunehmen und deswegen gab es also neben dem Respekt auch eigentlich immer etwas Angst vor den Lehrern.
Also krass, also wir können das uns gerade gar nicht vorstellen, weil bei uns gibt es ja eben diese körperliche gar nicht, was ich auch tatsächlich richtig finde. Aber dass es das damals üblich war, ist natürlich sehr interessant.
Ja, und man kriegt da auch beispielsweise durchaus mit einem als Zeigestock etwas über die Finger, wenn man im Unterricht gestört hatte. Oder der Lehrer ging durch die Reihe und dann, ehe man sich versah, hatte man eine Backpfeife. Und wie gesagt, das kann man sich heute nicht vorstellen. Wir fanden das damals natürlich auch nicht toll, aber es war sogar rechtlich möglich. Und meines Wissens nach ist das erst Anfang der 70er Jahre abgeschafft worden, dass also die körperliche Züchtigung durch Lehrkräfte verboten wurde. Ich selber habe es dann, als ich Lehrer wurde, eben auch mehrmals unterschreiben müssen, dass ich davon Kenntnis genommen hatte, dass man das nicht mehr machen darf. Und ich weiß aber, älteren Kollegen ist immer noch mal wieder die Hand ausgerutscht.
Oh. Wenn wir schon dabei sind, was war eigentlich der legendärste Streich oder die lustigste Situation in Ihrer Schulzeit?
Ja, da gab es schon mehrere Sachen, aber eine Sache ist vielleicht besonders lustig gewesen für uns. Es gab, das muss man vorweg schicken, immer einen Schlüsseldienst, der musste am Schulanfang vom Hausmeister den Klassenschlüssel holen. Und das hatte den Sinn, wenn man dann beispielsweise in den Physikunterricht, also in den Fachraum ging oder zum Sport, wurde die Klasse abgeschlossen und wenn man zurückkam, wurde wieder aufgeschlossen. Und so hatten wir also praktisch einen Schlüssel für die Klasse während der Schulzeit. Und wir haben es einmal geschafft, dass wir gesagt haben, so, der Lehrer, den ärgern wir jetzt mal heute besonders. Und wir gehen alle in die Klasse, sind mucksmäuschenstill und schließen die Klasse von innen ab. Da es damals noch das alte Gebäude in der Hammerschmidtstraße war, was also gerade so den Krieg überstanden hatte, klemmten die Türen natürlich. Und als der Lehrer kam und sich wunderte, dass keiner vor der Tür stand, versuchte er die Tür zu öffnen und das ging nicht. Das hat er 3-4 Mal gemacht. Wir haben innen drin, waren totenstill, haben nichts gesagt. Und dann zog er so nach 2 Minuten ab. Und wir konnten uns köstlich amüsieren, aber es ging noch weiter, denn nach 5 Minuten haben wir dann die Tür wieder aufgeschlossen und der Klassensprecher ging zum Sekretariat und sagte dann zu der Sekretärin, der Herr Studienrat ist heute nicht zum Unterricht gekommen. Und dann sagte sie, aber der hat sich nicht krank gemeldet, der muss doch da sein. Nein, er ist nicht gekommen, also wir waren alle in der Klasse. Naja, dann holte man den Lehrer und der wunderte sich, dass eben die Klasse doch da war und wir haben uns köstlich amüsiert, aber haben natürlich nicht verraten, dass wir die Klasse abgeschlossen hatten, denn dann hätten wir auch wahrscheinlich wieder Strafarbeiten machen müssen und das wäre dann nicht so lustig gewesen.
Also das ist echt kreativ. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Schlüsseldienst hätten, wäre das vielleicht auch ganz witzig. Aber den gibt es ja leider nicht mehr.
Ich würde mich auf dumme Gedanken gebracht haben jetzt.
Ich meine, den Schlüsseldienst gibt es ja jetzt nicht mehr. Wir haben leider nicht den Zugriff auf die Klassenräume.
Ja, ja.
Gibt es vielleicht Situationen aus Ihrer Zeit, wo Sie Lehrer waren, was Sie tatsächlich witzig fanden?
Wo ich Lehrer war? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wobei eine Sache fällt mir jetzt gerade doch spontan ein, und zwar ich bin Klassenlehrer in einer 10. Klasse gewesen und es kam zu der Zeit immer im Sommer ein Eiswagen zum Schalker Gymnasium gefahren. Das Teuflische daran war, der stand ja außerhalb der Schule, nämlich in der Ruhrstraße, klingelte, aber die Mittelstufenschüler und Unterstufenschüler durften ja nicht das Gebäude verlassen. Das heißt also, die Aufsicht, die da war, die musste, wenn sie einen guten Tag hatte, guckte die weg und dann schlichen die schnell vom Schulhof, holten sich ein Eis. Und einer meiner Schüler aus der 10. Klasse, der hatte das auch geholt, der kommt rein in die Klasse, als ich mit dem Unterricht anfangen will und hat das Eis in der Hand. Da sage ich, wo hast du denn das Eis her? Ja, ich habe mir das von einem Oberstufenschüler mitbringen lassen. Naja, konnte ich ja nichts sagen. Und dann habe ich aber gesagt, aber bei mir im Unterricht wird kein Eis gegessen. Ich sage, du kannst es jetzt unter die Bank legen und wenn der Unterricht vorbei ist, dann kannst du wieder weiter essen. Er hat es gemacht. Aber was wäre passiert? Nach 45 Minuten wäre kein Eis mehr da gewesen. Und ich habe dann natürlich ihn etwas zappeln lassen und dann habe dann nach einer Minute gesagt, so komm, nimm dein Eis raus und jetzt ist. Aber das ist nur die Ausnahme. Also das war so eine Situation, die ich ganz lustig fand als Lehrer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist aber auch wirklich witzig. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie vielleicht zwischendurch als Schüler unvorbereitet waren. Welche Ausrede haben Sie denn am häufigsten benutzt, wenn Sie unvorbereitet waren?
Ja, also man hat in den schriftlichen Fächern natürlich dann gesagt, ich habe mein Heft vergessen. Oder ich habe also es gestern nicht geschafft, weil wir hatten zu der Zeit, ich war Protestant und wir hatten in der 7. und 8. Klasse hatten wir kirchlichen Unterricht zweimal die Woche, anderthalb Stunden. Und dann hat man natürlich auch das benutzt als Ausrede und hat gesagt, wir hatten wieder kirchlichen Unterricht und da konnte ich nicht meine Hausaufgaben machen. Die Lehrer haben es nicht gelten lassen. Man kriegte sofort eine 6 als schlechte Note angeschrieben. In den mündlichen Fächern hat man sich immer versucht zu helfen, indem die Klassenkameraden dann souffliert haben, also sie haben dann ja, durch Gesten oder durch kleine Bemerkungen versucht, einen über die Runden zu bringen, so nach dem Motto, wann war der 30-jährige Krieg und wenn man es jetzt nicht wusste, da wurde so mit Händen und wie gezeigt, in welchem Jahr das wohl gewesen sein könnte. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es jetzt auch nicht, aber das war ja auch nur so ein Beispiel. Also so hat man sich dann versucht, über die Runden zu bringen da. Aber es wurde, der Lehrer merkte ja, ob man vorbereitet war oder nicht, immer mit einer schlechten Note geahndet. Und da wurde gnadenlos, wurden schlechte Noten am Ende des Schuljahres gegeben. Und das führte dann dazu, dass wir beispielsweise mit gut 40 Schülern in der 5. Klasse eingeschult wurden. Und am Ende beim Abitur waren wir noch 13. Das heißt, der Rest ist auf der Strecke geblieben und meistens wegen irgendwelcher schlechten Noten. Und die kamen eben so zustande, wie ich gerade sagte. Also Ausreden wurden da im Grunde nicht groß angenommen.
Also das 13 von 40 durchkommen ist ja auch ein krasser Unterschied, um ehrlich zu sein. Ja. Also ja, für uns im Moment ist tatsächlich ja ein Smartphone so eine tägliche Sache und wir könnten wahrscheinlich unseren Alltag ohne das nicht verbringen. Aber wie sah Ihr Schultag ohne Smartphone aus und was haben Sie überhaupt in den Pausen gemacht?
Also in den Pausen war bei uns Bewegung angesagt. Also die kleineren oder in den früheren Jahren wurde Ball gespielt. Das konnte jetzt mit einem kleinen Tennisball sein, das man geworfen hat, also so eine Art Handball. Oder man hat dann mit einem anderen Ball Fußball gespielt. Wir haben auch sogar Fangen auf dem Schulhof gespielt. Und in den älteren Klassen hinterher ist man natürlich, hat man gechillt, sag ich mal. Oder würde man heute sagen. Man schlich über den Schulhof und tat ganz wichtig und hat sich darüber unterhalten, was machen wir heute Nachmittag und welche Mädchen findest du toll und hast du mit der schon mal getanzt oder so, weil man ja auch so in der 10. Klasse eigentlich eher in den Tanzkurs ging dann und dann kamen die ersten Kontakte mit Mädchen zustande, die wir ja vorher nicht hatten, weil wir ja in der Jungenschule waren. Das war natürlich interessant, also darüber hat man sich unterhalten. Oder man hat sogar was Positives für die Schule gemacht. Man hat Vokabeln gelernt. Wenn man wusste, in der nächsten Stunde ist Latein, Englisch dran, hat man gesagt, komm, dann nimm mal das Buch mit und dann kannst du noch ein paar Punkte machen, indem du Vokabeln lernst. Oder auch für die mündlichen Fächer, also das Erdkundebuch mit rausnehmen und mal gucken, wie viele Länder hat Afrika oder solche Dinge, dass man da im Unterricht dann ein bisschen glänzen konnte. Deine erste Frage war ja die eigentlich mit dem Smartphone. Ja, die Kommunikation fand ausschließlich live statt. Also man stand sich gegenüber, denn auch ein Telefon hatte kaum einer zu Hause zu der Zeit, also Ende der 50er Jahre. Das hatten höchstens dann Geschäftsleute, Ärzte, die ein Telefon hatten. Aber der Normalbürger hatte kein Telefon zu der Zeit und man musste dann, wenn man jetzt mit den Klassenkameraden irgendetwas unternehmen wollte, musste man das verabreden während der Schulzeit, spätestens wenn dann die Schule vorbei war, dass alles klar war. Ansonsten gab es kaum Kommunikation. Jetzt benutzt ihr das Smartphone ja auch, um Informationen beispielsweise zu bekommen. Das war für uns ja überhaupt nicht möglich, sondern Informationen kriegten wir eigentlich nur aus Büchern oder durch unseren Lehrer, dass der uns informierte über Dinge, die wir noch nicht kannten. Und wenn wir recherchieren wollten, mussten wir in die Stadtbücherei gehen. Und die Schule hatte allerdings auch eine Bibliothek. Ich glaube, das gibt es sogar immer noch im Keller jetzt im Schalker, eine Bibliothek, die aber keiner benutzt. Und mussten uns da eben Bücher ausleihen, um da zu recherchieren. Also das war so unsere Zeit, könnt ihr euch heute nicht vorstellen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ohne Smartphone kann ich mir das auch nicht mehr vorstellen.
Ich glaube wirklich, dass das Smartphone wirklich Teil des Alltags geworden ist. Ich glaube, bei jedem Menschen mittlerweile. Ich würde tatsächlich zur nächsten Frage. Und zwar haben wir tatsächlich festgestellt, dass es wirklich sehr unterschiedlich war damals und auch vor allem heute. Gab es damals eine Schultradition oder ein Ritual, was heute zum Beispiel komplett verschwunden ist?
Ja, da gab es schon einiges. Und zwar, also was mir so einfällt, ich habe ja gesagt, diesen Schlüsseldienst gab es. Dann gab es auch einen Türdienst. Und zwar, sobald es zur Stunde geschellt hatte, gingen alle Schüler in die Klasse und der Türdienst stellte sich draußen auf den Flur vor die Tür. Und wenn dann der Lehrer ankam, den man damals übrigens immer mit Herr Studienrat oder Herr Oberstudienrat ansprach, dann riss der die Tür auf und rief, er kommt. Und dann sprangen alle Schüler auf und standen neben ihren Stühlen. Und der Lehrer betrat die Klasse, dann wurde die Tür geschlossen. Der Lehrer begrüßte die Klasse und sagte, dann setzt euch. Und erst dann setzte man sich hin. Und das ging bis in die Oberstufe. Das heißt also, es ist nicht so, dass das nur bei den Kleinen war, sondern das ging bis zur letzten Klasse. Und es hatte eben den Effekt, dass der Lehrer eigentlich davon ausgehen konnte, wenn er reinkam, herrschte Ruhe und er konnte mit dem Unterricht beginnen. Was heute ja nicht unbedingt so der Fall ist, das kenne ich aus meiner langjährigen eigenen Lehrerzeit eben auch noch. Und das ist schon ein Unterschied zu früher. Eine andere Sache, die es früher gab, die es heute so gar nicht mehr gibt. Wir hatten früher im Sportunterricht alle eine einheitliche Kleidung. Und zwar jedes Gymnasium hatte eine eigene Farbe. Das Grillo-Gymnasium hatte grün, Schalke-Gymnasium hatte blau. Und wir hatten dann ein Hemd mit blauem Brustring, eine blaue Turnhose. Und wenn wir die nicht trugen, dann sagte der Sportlehrer, du kannst dich auf die Bank setzen, du machst heute nicht mit. Und das war generell so, dass wir also alle einheitlich im Sport gekleidet waren, was heute, ach, das gibt es schon ewig nicht mehr, aber wie gesagt, zu meiner Zeit war es halt so. Und das kann ich vielleicht auch noch sagen, in der Oberstufe gab es so, man fühlte sich ja schon so sehr erwachsen und eigentlich schon fast so wie ein Student. Und Studenten machten ja einen Kommers. Und dann haben Oberstufenschüler auch regelmäßig einen Kommers gemacht. Und wenn ihr jetzt sagt, was ist ein Kommers? Das ist eigentlich eine, ja, ich sag mal, Sauferei. Man trifft sich in einer Gaststätte, die hat häufig einen Hinterraum gehabt und dann hat man Bier getrunken, mit dem Erfolg, dass dann am nächsten Morgen man sich in der Schule mit einem dicken Kopf wieder traf. Und wenn unser Sportlehrer das merkte, dass wir einen Kommers hatten an dem Abend, dann ließ der uns erstmal ein paar Runden laufen, so lange, bis die ersten zusammenklappten und dann war Ruhe und dann sagte er so, jetzt habt ihr einen Ball, jetzt könnt ihr euren Rausch hier beseitigen, indem er Fußball spielt und dann ließ er uns in Ruhe. Also das war so eine Tradition in der Oberstufe, dass man da eben so, ja, ich sag mal im Jahr 4-5 Mal so einen Kommers feierte und ja, das bestand eigentlich nur im Biertrinken.
Also das ist echt interessant. Ich fand den Türdienst auch interessant, weil ich glaube, den gibt es zwar als Dienst nicht mehr, aber wenn die Lehrer kommen, gibt es dann meistens schon Schüler, die vor der Tür stehen und sagen, oh mein Gott, der Lehrer kommt und dann wird erstmal aufgeräumt, weil der Klassenraum verunschaltet wurde. Aber ja, ich glaube, das ist kein Dienst mehr, richtig. Ich glaube, von den schönen Momenten weiter, welche Klassenfahrt blieb Ihnen denn bis heute im Gedächtnis?
Ja, wir hatten... Also als Schule beziehungsweise als Klasse mit neusprachlichem Zweig. Also ich war in dem neusprachlichen Zweig mit Latein, Englisch, Französisch. Dann gab es den altsprachlichen Zweig mit Latein, Englisch und Griechisch in der Reihenfolge. Wir haben ja in der fünften Klasse mit Latein alle angefangen. Und die Neusprachler, die hatten eine Partnerschule in Südfrankreich, in einem Ort, der hieß Alès. Und das war ein Internat. Und die Schüler dieses Internats, die kamen also zu uns für 10 oder 14 Tage, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich meine, es könnten auch 14 gewesen sein. Und wir fuhren für 14 Tage zu denen, haben dann dort auch im Internat gewohnt. Und Südfrankreich ist eine ganz beeindruckende Gegend, wenn man an die historischen Städte Avignon, Nîmes beispielsweise denkt, Arles, die Camargue ist landschaftlich unheimlich interessant und das hat mich unheimlich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dann hinterher 5, 6 Mal, als ich Abitur hatte, auch wieder nach Südfrankreich gefahren, weil mich das so beeindruckt hatte. Und wir waren also alle sehr, ja, sehr beeindruckt. Und eine lustige Erinnerung an diese Fahrt habe ich deswegen noch, weil wir dort in Südfrankreich auch noch eine dreitägige Rundtour mit unserem Bus gemacht haben. Und wir übernachteten dann in Jugendherbergen oder einmal sogar in einer Scheune im Stroh. Und abends haben wir dann in einer Gaststätte was getrunken, was möglichst billig war. Und das ist in Frankreich ja natürlich Rotwein. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, hör mal, mit dem einen Schüler, den tun wir jetzt mal Abführmittel in Rotwein, mal gucken, was da passiert. Und dann haben wir ihm Abführmittel ins Glas getan und haben gesagt, boah, Prost. Und er wunderte sich schon, dass er noch den Rest aus der Flasche mitkriegte. Und wir haben immer gewartet, jetzt passiert was, es passierte nichts. Und am nächsten Morgen, wir stiegen in den Bus ein und in dem Augenblick rumorte es wohl bei ihm im Darm und er merkte, dass da was nicht stimmte. Und dann rief er nur noch, ich sage es jetzt mal im Originaltext, ihr Schweine, weil der gemerkt hat, dass wir ihm wohl was in den Kaffee getan hatten, beziehungsweise in den Wein. Wir hatten allerdings das Pech, dass wir dann eine Stunde warten mussten, bis der dann wieder in den Bus steigen konnte und so wurde unsere Tour unterbrochen. Also das war nochmal so eine lustige Erinnerung an diese Klassenfahrt, aber die Fahrt nach Südfrankreich insgesamt war beeindruckend und ich kann nur jedem empfehlen, sich mal die Gegend da unten anzugucken.
Also wirklich, da würde ich gerne mal hinreisen von dem, was Sie gerade erzählt haben. Wir haben die Gelegenheit ja natürlich, also das Schuljahr hat sich ja etwas geändert und ich glaube, wir haben die Gelegenheit nach Südfrankreich nicht so, aber wir fahren ja nach Italien, das ist ja auch ganz schön.
Ja, bestimmt.
Ja, wir haben ja unsere Skifahrt da. Ich habe eine Frage noch und welche Geschichte aus Ihrer Schulzeit erzählen Sie heute gerne noch weiter?
Ja, das war eine. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, da habe ich lange überlegt, ob ich die erzählen soll, aber ich will es auch nochmal tun. Und zwar, als wir das Abitur gemacht hatten, also das heißt, es war ein Tag der mündlichen Prüfung, anders als heute. Jeder musste geprüft werden mündlich, aber keiner wusste, in welchem Fach und keiner wusste, wie oft er geprüft wurde. Nachdem das passiert war, wurde ja auch einem mitgeteilt, ob man das Abitur bestanden hatte oder nicht. So, und jetzt hatte man das Abitur bestanden und dann machte jede Klasse an dem Abend dann noch eine Feier. Dazu kamen dann auch die Lehrer der Klasse und wir hatten eine Feier in einer Gaststätte, die wir schon vorher gemietet hatten. Und die Lehrer waren auch da und der Schulleiter war da. Das war natürlich ganz toll, dass auch der Schulleiter, zu dem wir an für sich sonst keinen Kontakt hatten, weil er nicht uns unterrichtete, eben auch kam. Und wir prosteten mit den Lehrern und dem Schulleiter uns ordentlich zu. Und der Schulleiter hat ordentlich zugelangt. Und wir haben den auch immer kräftig bedient. Immer wenn der sein Glas leerte, kriegte er sofort ein volles. Und irgendwann schwankte vielleicht auch ein bisschen nach Hause. Am nächsten Morgen war die Parallelklasse mit dem Abitur dran. Und das sollte anfangen um 8 Uhr. Und es konnte aber nicht anfangen, weil der Schulleiter nicht da war. Und dann wartete man eine halbe Stunde und irgendeiner sagte, Mensch, ist da was passiert? Da muss mal einer zu ihm nach Hause. Dann ist einer zu ihm nach Hause gegangen, der wohnte nicht weit weg von der Schule. Und was war? Er lag noch im Bett und schlief. wohl voll des süßen Weines, den er am Abend vorher getrunken hatte. Und dann holte man ihn schnell aus dem Bett und die ganze Abiturprüfung musste dann eine Stunde später beginnen, was natürlich für die Prüflinge nicht so schön war. Und als wir das dann mitkriegten, wir haben uns natürlich köstlich darüber amüsiert. Also das ist so eine Geschichte, die ja heute wohl nicht mehr passieren würde, aber zu der damaligen Zeit war das eben noch möglich.
Boah, das klingt wirklich sehr witzig, sage ich mal, ne?
Ja.
Ich meine, jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen. Welche Fächer fanden Sie damals besonders schwer und weshalb?
Ja, ich hatte eigentlich das Pech, dass ich zum falschen Gymnasium gekommen bin. Ich bin ja, wie ich hinterher auch mit meinen Unterrichtsfächern gesehen habe, also ich habe ja Mathematik und Informatik unterrichtet am Schalker, eigentlich mehr aus dem Bereich des MINT-Bereiches komme ich. Und war aber am sprachlichen Gymnasium. Das Schalker Gymnasium war damals ein sprachliches Gymnasium. Und das bedeutete, man hatte drei Fremdsprachen, Latein, Englisch und als Neusprachler eben Französisch. Und von Latein ging dann bis zur 11. Klasse einschließlich und die anderen beiden Sprachen gingen bis zum Abitur, auch mit Abiturprüfungen. Und ich war sprachlich nicht toll begabt, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe da immer meine Schwierigkeiten gehabt. Also es gab auch durchaus schon mal eine 5 auf dem Zeugnis, aber da ich in Mathe gut war, wurde durch die 2 in Mathe dann immer die 5 ausgeglichen und so konnte ich ohne sitzen zu bleiben dann eben auch bis zum Abitur kommen. Also das waren die Fächer, die mir besonders schwer fielen. Was ich besonders gerne gemacht habe, war Physik und Mathematik. Leider konnten wir als Sprachler keine weiteren Naturwissenschaften wählen. Wir mussten uns also entscheiden zwischen Physik, Chemie oder Biologie. Und Physik hat mir am meisten Spaß gemacht, aber ich habe sehr bedauert, dass ich beispielsweise in meiner ganzen Schulzeit nur ein einziges Jahr Chemieunterricht hatte. Und das hat mich also immer sehr geärgert, muss ich sagen, weil das doch fundamentale Kenntnisse sind, die man eigentlich als Abiturient haben sollte.
Ja, finde ich auch. Also als eine Person, die auch wirklich tatsächlich Naturwissenschaften besser findet als Sprachen, finde ich vor allem, ich habe jetzt Physik und Chemie und halt Mathe dazu, finde ich toll, dass wir nicht eine weitere Sprache wie Französisch im Abi haben, weil sonst wäre das tatsächlich nicht so schön für mich auch.
Ja.
Und zum Schluss und auch eine ganz schöne Frage, finde ich. Was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich kurz vor dem Abitur noch gerne sagen wollen?
Ja, rückblickend würde ich sagen, pass mal auf, mein Lieber, du hast jetzt bis am Ende eines langen Schulweges und wirst jetzt in Kürze mit einiger Sicherheit dein Abitur machen und fühlst dich jetzt wie der Größte, wie ein King, weil du jetzt also am Ziel angekommen bist. Aber vergiss nicht, das Leben beginnt eigentlich erst danach. Die Schule ist nämlich ein ziemlich geschützter Raum. Das heißt also, die Lehrer, die Eltern, auch die Mitschüler gehen behutsam mit einem um. Und es wird also einem vieles nachgetragen, auch wenn man es nicht richtig gemacht hat. Man stößt auf viel Verständnis. Und wenn man dann aber rauskommt aus der Schule, beginnt das Leben neu und zwar auf ganz andere Art und Weise, denn es weht ein rauer Wind und die Rücksichtnahme, die man so kennengelernt hat in der Schule, die findet man draußen nicht unbedingt und das fällt dann vielen doch schwer, sich umzustellen, muss ich sagen. Und auch die Tatsache, dass man dann nach dem Abitur eben noch selbstständiger sein muss, als das während der Schulzeit schon der Fall ist, ist auch eine dolle Umstellung. Und deswegen würde ich sagen, Abitur ist eine ganz tolle Sache. Man soll sich freuen, man soll sich auch feiern lassen, dass man es geschafft hat. Aber man muss sich im Klaren sein, dass das Leben so richtig erst danach beginnt. Und was man dann aus dem Abitur macht, das ist dann eben die andere Sache. Erstmal das Abitur haben ist schön, aber was draus machen, das ist etwas, was dann noch vor einem liegt. Und da muss man schon noch eine Menge Energie reinstecken. Allerdings Du sagtest gerade, dass du auch mehr naturwissenschaftlich begabt bist. Was mir unheimlich Spaß gemacht hat, ich konnte praktisch die Dinge, die ich nicht mochte, die konnte ich ja weglassen. Und ich konnte mir dann das aussuchen, was ich gerne gemacht habe. Und das war in erster Linie erstmal Mathematik. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, dass ich mich eben auf meine Stärken konzentrieren konnte. Und das ist eben etwas, was auch noch vor dir liegt und wo ich dir viel Erfolg bei wünsche.
Also erstmal Dankeschön persönlich und auch mal Dankeschön für die Worte, weil sie klangen sehr inspirierend und motivierend. Und ich glaube, die sollte man sich auch wirklich zu Herzen nehmen und halt auch wirklich vielleicht eher stärkenorientiert nach dem Abitur oder nach der Schulzeit gehen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Herr Rasch, vielen Dank, dass Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt haben. Es war spannend zu hören, wie die Schule im Jahr 1967 erlebt wurde und welche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten es zu heute gibt. Auch euch vielen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Ausflug in die Vergangenheit gefallen. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.